Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Guten Tag, am Mikrofon begrüßt Sie Marika Antaschowa.
Nachrichten.
Parlamentschef Raši sprach mit seinem kroatischen Amtskollegen über Öllieferungen. Regierungschef Fico warnt vor einer Verschlechterung der Beziehungen zu Ungarn. Präsident Pellegrini bezeichnet Vorwürfe zu seinem Besuch in Russland als Unsinn. Der slowakische Parlamentschef Richard Raši hat sich am Dienstag in Zagreb mit dem Präsidenten des kroatischen Sabor Gordan Jandroković getroffen. Sie sprachen über die Zusammenarbeit und die Unterstützung der in Kroatien lebenden Slowaken. Das zentrale Thema waren jedoch die Energieversorgung und die Belieferung der Slowakei mit Öl über die Adria-Pipeline, informierte Raši in einem sozialen Netzwerk. Die kroatische Adria-Pipeline ist nach der Einstellung der russischen Öllieferungen über die Druzhba-Pipeline eine wichtige Alternativroute für die Slowakei. Die kroatische Seite weigert sich jedoch, über die Adria russisches Öl nach Ungarn und in die Slowakei zu liefern. Die Slowakei verfügt über eine Ausnahmegenehmigung von den Sanktionen gegen Russland für einen Import auf dem Seeweg. Im Falle eines Sieges des Oppositionskandidaten Peter Magyar bei den ungarischen Parlamentswahlen könnten sich die Beziehungen zwischen der Slowakei und Ungarn verschlechtern. Davon geht der slowakische Ministerpräsident Robert Fico aus. Nach der Kabinettssitzung in Hronske Klačany am Dienstag stellte er fest, sollte die Regierung unter der Führung dieses Oppositionsführers tatsächlich in die Praxis umsetzen, was sie im Wahlkampf sagt, begeben wir uns auf dünnes Eis, was die Benesch-Dekrete und andere für uns lebenswichtige Dinge betrifft. Fico erklärte, dass die slowakische Regierung in keiner Weise in den Verlauf des Wahlkampfs in Ungarn eingreifen werde. Die Wahlen in Ungarn finden am 12. April statt. Einen offiziellen Arbeitsbesuch in der Russischen Föderation und ein Gespräch mit dem russischen Ministerpräsidenten über Energielieferungen mit Spekulationen, um eine mögliche Beeinflussung der Wahlen in Verbindung zu bringen, ist Unsinn, der die Türen zuschlägt. Dies sagte der slowakische Staatspräsident Peter Pellegrini zu den Vorwürfen, die eine mögliche Beeinflussung der slowakischen Parlamentswahlen im Jahr 2020 betreffen. Er wies darauf hin, dass sein Treffen im Februar 2020 mit dem neuen russischen Regierungschef Michail Mishustin einer von Dutzenden Arbeitsbesuchen war und offiziell kommuniziert wurde. Wie er betonte, war das Thema des Treffens die Sicherung der Energielieferungen aus der Russischen Föderation. Laut der Tageszeitung Dziennik N soll der ungarische Außenminister Peter Szijjártó vor den slowakischen Wahlen 2020 auf Wunsch des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán dem russischen Außenminister Sergej Lavrov erklärt haben, dass das Weiterbestehen der damaligen Koalition für Ungarn von entscheidender Bedeutung sei. Ein Empfang des damaligen Regierungschefs Peter Pellegrini in Moskau würde ihm sehr helfen, die Wahlen zu gewinnen. Die Oppositionspartei PS ist der Ansicht, dass in diesem Zusammenhang der slowakische Sicherheitsrat zusammenkommen sollte. Die oppositionelle SAS kündigte an, sich mit einem Antrag auf Untersuchung einer möglichen Einmischung Russlands in die Wahlen in der Slowakei an die Generalstaatsanwaltschaft zu wenden. Die Nachrichten entstammen Meldungen der Presseagentur der ASR.
Tagesthema.
Das Kabinett Robert Fico hat letzte Woche beschlossen, dass in der Slowakei seit diesem Montag für 30 Tage eine Verkaufsbeschränkung und zweifache Preise für Diesel gelten. Der höhere Preis bezieht sich auf Fahrzeuge mit ausländischem Kennzeichen. Die Entscheidung, an Tankstellen zwei unterschiedliche Dieselpreise einzuführen, ist nach Ansicht der Europäischen Kommission diskriminierend und verstößt gegen EU-Recht. Laut deren Sprecher Ricardo Cardoso verstehe man zwar die Notwendigkeit, die Bürger zu unterstützen, insbesondere in dieser Zeit, aber die Maßnahmen dürften weder aufgrund der Staatsangehörigkeit diskriminieren, noch die Integrität des Binnenmarktes untergraben. Die EU-Kommission werde angemessen angemessene rechtliche Schritte unternehmen, um die Einhaltung dieser Vorschriften sicherzustellen. Derzeit sei es wichtig, dass die Mitgliedstaaten in diesen Fragen nicht einseitig vorgehen, sondern ihre Maßnahmen koordinieren, betonte Cardoso. Wie Fico am Wochenende erklärt hatte, rechne er nicht mit rechtlichen Schritten der EU-Kommission gegen die Entscheidung, an den Tankstellen zwei unterschiedliche Dieselpreise einzuführen. Was die Schritte der Europäischen Kommission angeht, werden wir sehen, aber die Frist von 30 Tagen ist sehr kurz, um nennenswerte rechtliche Schritte gegen die Slowakei einzuleiten, erklärte Fico und fuhr fort. Ich würde von der Kommission mehr Verständnis erwarten, zumal ich keine ernsthaften Bemühungen der Kommission sehe, die Wiederinbetriebnahme der Druzhba-Pipeline sicherzustellen. Bei der Kabinettssitzung am Dienstag gab Fico zu, dass die Regierung die seit dem 23. März geltenden Sondermaßnahmen möglicherweise verlängern wird, sollte der Krieg im Nahen Osten andauern. Nach dem starken Anstieg der Ölpreise in Reaktion auf den Krieg im Nahen Osten stiegen die Kraftstoffpreise an den Tankstellen in der Slowakei nicht so stark an wie in einigen anderen europäischen Ländern. Die Slowakei zählt somit zu den EU-Ländern mit den günstigsten Kraftstoffen. Dies führte laut Fico zum sogenannten Tanktourismus, bei dem vor allem Autofahrer aus Polen Diesel in der Slowakei kauften. Die Oppositionsvertreter finden die unterschiedlichen Kraftstoffpreise wirtschaftlich riskant und weisen auf deren negative Folgen hin. Der SAS-Abgeordnete Marian Viskupic erklärte, sie führen zu Engpässen, Verkaufsbeschränkungen sowie dazu, dass Lieferanten nicht bereit sind, Kraftstoffe auf den Markt zu bringen, da sie diese anderswo besser verkaufen können. Meistens ist das unhaltbar und am Ende zahlen die Menschen sowieso mehr. Im Jahr 2022 leitete die Europäische Kommission in einem ähnlichen Fall ein Verfahren gegen Ungarn ein. Grund war der Verdacht, dass Budapest entgegen den Regeln des Binnenmarktes diskriminierende Kraftstoffpreise für Fahrzeuge mit ausländischem Kennzeichen angewandt habe.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zum Magazin von Radio Slowakei International. Am Mischpult begrüßt Sie Romana Šunderlíková und am Mikrofon ist Juraj Pavlovič. In der heutigen Sendung nehmen wir zunächst die Lebensmittelverschwendung unter die Lupe. Danach beschäftigen wir uns mit strategisch wichtigen Rohstoffen und damit, wie die Forschenden mithilfe von Bakterien umweltfreundlichere Methoden zur Gewinnung von Antimon und Kupfer entwickeln. Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Zuhören.
Radio Slowakei International.
Die Lebensmittelverschwendung ist seit mehreren Jahrzehnten ein bedeutendes globales Problem, das sich bislang nur schwer eindämmen lässt. Nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen geht etwa ein Drittel aller weltweit erzeugten Lebensmittel entlang der Versorgungskette verloren oder wird verschwendet. Das ist eine enorme Menge. Allein in der Europäischen Union werden laut Eurostat jedes Jahr mehr als 59 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Das entspricht 132 Kilogramm pro Person. Mehr als die Hälfte davon entsteht in privaten Haushalten. Das ist deutlich mehr als in der Herstellung oder Verarbeitung. Die Folgen reichen weit über volle Mülltonnen hinaus. Auf den ersten Blick mag das nicht sofort ersichtlich sein, doch die Ineffizienz entlang der Lebensmittelversorgungskette und beim Konsum hat erhebliche Folgen für Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Sie verursacht rund 16% der Treibhausgasemissionen innerhalb des EU-Lebensmittelsystems und kostet die europäische Wirtschaft jedes Jahr rund 132 Milliarden Euro. Gleichzeitig zeigt sich auch die soziale Dimension des Problems, denn fast 33 Millionen Menschen in der EU können sich nur jeden zweiten Tag eine vollwertige Mahlzeit leisten. Wie sich dieses Problem in der Slowakei zeigt, erklärt nun Susanna Madajová von der Bürgervereinigung Free Food.
Die jüngsten Zahlen für das Jahr 2023 liegen zwischenzeitlich vor. Demnach werden in der Slowakei pro Jahr 526.000 Tonnen Lebensmittelabfälle produziert. Das sind umgerechnet 97 Kilogramm pro Einwohner. Damit liegt das Land innerhalb der EU auf dem fünftniedrigsten Platz und somit unter dem europäischen Durchschnitt. Durchschnitt, in diesem Fall positiv betrachtet. Zugleich entfallen aber etwa 65 der 97 Kilogramm auf die Haushalte, also rund zwei Drittel. Berücksichtigt man ausschließlich den von Haushalten verursachten Abfall, liegt die Slowakei im europäischen Mittelfeld.
Die Lebensmittelabfälle entstehen jedoch nicht nur in den Haushalten, sondern in der ganzen Lebensmittelkette. Sie fallen schon in der Landwirtschaft an, außerdem bei der Herstellung und Verarbeitung von Lebensmitteln, im Handel und auch in Restaurants, Kantinen oder anderen Gastrobetrieben. Die privaten Haushalte machen zwar den größten Teil aus, sie sind aber bei weitem nicht der einzige Bereich, in dem Lebensmittel weggeworfen werden. Manchmal kommt es auch bei der Terminologie zu Verwirrung, denn selbst wenn Lebensmittel verschwendet werden, zählen sie nicht immer automatisch zu jenen Lebensmittelabfällen, die statistisch erfasst werden. Dabei handelt es sich zum Teil um recht offensichtliche Fälle, die in den Zahlen dennoch nicht erscheinen, sagt Susanna Madeva.
Es gibt einen großen Bereich verschwendeter Lebensmittel, der derzeit jedoch nicht zu den Lebensmittelabfällen zählt. Das betrifft etwa die nicht geernteten essbaren Pflanzen auf den Feldern und in den Obstgärten, die häufig wieder in den Boden eingearbeitet oder in Biogasanlagen verwertet werden. Solche Lebensmittel tauchen in den Statistiken nicht auf. Nach unserer Gesetzgebung gehört außerdem auch Kompost aus der häuslichen Kompostierung nicht zu den Lebensmittelabfällen.
Viele Lebensmittel werden auch im Handel weggeworfen, obwohl sie eigentlich noch in vielen Fällen genießbar wären. Wenigstens ein kleiner Teil davon gelangt dennoch zu Menschen in Not, vor allem dank der Arbeit einiger Nichtregierungsorganisationen. Für die meisten von ihnen ist das allerdings nur eine Nebentätigkeit, die oft stark auf die Freiwilligenarbeit angewiesen ist. Organisatorisch ist diese Arbeit sehr anspruchsvoll. Es müssen strenge Hygiene- und Gesundheitsvorschriften eingehalten, verschiedene offizielle Genehmigungen eingeholt und überschüssige Lebensmittel oft sehr kurzfristig übernommen werden, nicht selten erst in den späten Abendstunden. Zudem wissen die Organisatoren im Voraus meist nicht, um welche Lebensmittel es sich handeln wird und in welchen Mengen sie anfallen. In Zukunft könnte dies systematischer werden, denn das nationale Projekt Redipum arbeitet an einem einheitlichen System für die Weiterverteilung überschüssiger Lebensmittel. Es soll auch die bisherige Lage erfassen und klären, wie viele Lebensmittel grundsätzlich gespendet werden könnten und wie viele derzeit tatsächlich gespendet werden. Alexandra Kolarik von der Plattform für Lebensmittelhilfe zufolge standen solche Daten bislang überhaupt nicht zur Verfügung.
Ich will offen sein, das Ausmaß der Beteiligung des Unternehmenssektors ist noch ziemlich gering. Wir haben versucht, die nötigen Zahlen für jene Organisationen zu ermitteln, die helfen und überschüssige Lebensmittel weiterverteilen. Auf dieser Grundlage können wir von etwa 3000 Tonnen weiterverteilter Lebensmittel pro Jahr sprechen. Damit konnte rund 70.000 Menschen in Not oder in schwierigen Lebenslagen geholfen werden. Die von uns erfassten Zahlen könnten allerdings nur etwa ein Drittel der tatsächlichen Hilfe ausmachen. In Wirklichkeit sind es also eher 8.000 bis 10.000 Tonnen pro Jahr. Aber auch das würde das vorhandene Potenzial höchstens zu 10% ausschöpfen.
Am besten wäre es natürlich, wenn Lebensmittelabfälle gar nicht erst entstünden. Dieses Ziel ist derzeit weltweit wohl noch zu ehrgeizig. Umso wichtiger ist es, die entstehenden Mengen zumindest schrittweise zu verringern. Wenn überschüssige Lebensmittel aber doch anfallen und nicht einmal mehr Menschen in Not zugutekommen, stellt sich die Frage, wie sie noch sinnvoll genutzt werden können. Auch hier gibt es eine gewisse Hierarchie, die sich an den Vorgaben der Europäischen Union orientiert. An erster Stelle steht die Vermeidung, danach folgen die Weitergabe, die Verfütterung an Tiere, die energetische Verwertung und erst zuletzt die Kompostierung oder Entsorgung. Ein interessantes Beispiel für die Nutzung aussortierter Lebensmittel aus Supermärkten gibt es auch in der Slowakei. Die Firma von Erik Nickmann verwendet sie zur Fütterung von Larven, die das Material in Biomasse umwandeln. Anschließend werden die Larven getrocknet und zu einem proteinreichen Mehl verarbeitet, das wiederum als Futtermittel für andere Tiere dienen kann. Es handelt sich also um eine effiziente Form der Verwertung von Abfällen unter Einhaltung strenger Hygienestandards. Als Nebenprodukt entsteht dabei außerdem ein natürlicher Dünger.
Auf einer Fläche von rund 100 Quadratmetern können wir täglich 300 bis 400 Kilogramm unverkaufter Lebensmittel verarbeiten, die sonst im Abfall landen würden. Aus diesem Material entsteht unser Insektenprotein, das anschließend in Futtermitteln genutzt wird. Aus einer Tonne unverkaufter Lebensmittel entstehen am Ende 8.000 bis 10.000 Eier. Es handelt sich also um einen geschlossenen Kreislauf. Aus überschüssigen Lebensmitteln aus dem Supermarkt wird Futter für Insekten, die anschließend als Futter für Geflügel dienen. Und die auf diese Weise erzeugten Lebensmittel kommen danach wieder in den Supermarkt zurück. Das ist reale Kreislaufwirtschaft, nicht bloß Marketing.
Nicht immer lassen sich überschüssige Lebensmittel jedoch noch als Tierfutter nutzen. In der Hierarchie der Verwertung folgt danach die nächste Stufe, die energetische Nutzung, also etwa ihr Einsatz in Biogasanlagen. Seit einigen Jahren wird in der Slowakei Küchenabfall aus Haushalten in braunen Containern getrennt gesammelt. Im Jahr 2023 war dieses System bereits für 91% der Haushalte in Mehrfamilienhäusern verfügbar, während in mehr als der Hälfte der Einfamilienhäuser weiterhin zu Hause kompostiert wurde. Der gesammelte Abfall kann auch in Biogasanlagen verwertet werden. Deren Kapazität liegt laut den öffentlich zugänglichen Unterlagen schon jetzt bei rund 250.000 Tonnen Küchenabfall pro Jahr. Tatsächlich eingesammelt wurden 2024 aber nur etwa 66.000 Tonnen. Die braunen Tonnen haben also zwar einen deutlichen Fortschritt gebracht, die vorhandenen Kapazitäten werden bislang jedoch nur zum Teil genutzt. Dass die Verwertung von Lebensmittelabfällen in Biogasanlagen immer wichtiger wird, sei jedoch auch mit Problemen verbunden, sagt Alexandra Kolarik von der Plattform für Lebensmittelhilfe.
Natürlich hat das seinen Sinn. Ich halte es jedoch für beunruhigend, dass dabei in vielen Fällen Verstöße gegen die Hierarchie der Abfallwirtschaft toleriert werden. Der Grund dafür ist, dass bestimmte Lebensmittel einen hohen energetischen Wert haben. Für Unternehmen ist es daher oft finanziell attraktiver, solche Lebensmittel in Biogasanlagen zu verwerten, statt sie noch für den menschlichen Konsum nutzbar zu machen. Das betrifft verschiedene Arten von Lebensmitteln, etwa Backwaren oder Süßigkeiten.
Susanna Madajowa und Alexandra Kolarik sind sich dennoch darin einig, dass die braunen Tonnen für Küchenabfälle bei der Trennung von Abfällen weiterhin ihren Sinn haben, weil sie diese anschließend effizient und im Sinne der Kreislaufwirtschaft verwerten lassen. Sie erinnern aber daran, dass noch immer rund 40% dessen, was wir wegwerfen, eigentlich essbar wäre. Mit etwas mehr Mühe ließe sich die Menge an Lebensmittelabfällen dementsprechend deutlich senken. Bevor wir mit dem nächsten Thema weitermachen, kehrt für einen Augenblick Windstille ein mit dem Lied «Bezvetrie» von Andrei Scheban.
Вздух санеїбе на цесті з плахтами, блудіме без ветра, пруд нас унаша, зме упне безбрани, хто викам прийдемо, без ціла, без мапи. Gdje su te ostrovi, ktore zme ne našli, je upne bez vetri. Zastavil je hore nohami, hodiny, minuty, všetko je rovnaké a nič sa nemení. Kto vie, čím budeme, keď skončí bez vetra, čo z neho ostane. A čo vietor prinesie, ak to sa nezmení.
Rádio Slowakei International.
Die Welt scheint immer unruhiger zu werden und auch in Europa herrscht seit mehreren Jahren ein Krieg, in dem sich die Ukraine gegen den russischen Angriff verteidigt. Diese Entwicklungen betreffen aber den ganzen Kontinent. Um die Sicherheit, den wirtschaftlichen Wohlstand und den Übergang zu grüner Energie abzusichern, hat die Europäische Union vor einigen Jahren eine Liste kritischer Rohstoffe als strategisches Instrument definiert. Die europäische Wirtschaft ist auf diese Rohstoffe angewiesen, viele davon muss sie jedoch importieren. In einigen Fällen ist die Abhängigkeit von Ländern außerhalb der EU sogar vollständig. Das gilt zum Beispiel für Antimon, denn hier ist Europa zu 100% auf Importe angewiesen. Wieso gerade dieses silbergraue Halbmetall für die Wirtschaft so wichtig ist, erklärte die Forscherin am Geotechnischen Institut der Slowakischen Akademie der Wissenschaften, Lenka Hagarová, gegenüber unseren Fernsehkollegen von STVR.
Die wichtigsten Lieferanten für die Europäische Union sind die Türkei mit 63% und Bolivien mit 26%. Weltweit ist jedoch China der größte Lieferant von Antimon. Es handelt sich um einen Rohstoff, der den Übergang zur grünen Wirtschaft unterstützt. Bisher wurde Antimon vor allem als ein Flammschutzmittel in der Rüstungsindustrie oder bei der Herstellung von Bleibatterien eingesetzt. Inzwischen wird es jedoch zunehmend für die Produktion von Salzbatterien genutzt, die zur Speicherung von Energie aus verschiedenen erneuerbaren Quellen dienen, sei es etwa die Solar- oder Windenergie.
Antimon-Lagerstätten gibt es aber auch in der Slowakei, und zwar mitten in der Niederen Tatra. Der Abbau des Rohstoffes kam jedoch Anfang der 1990er Jahre zum Erliegen und um die ehemaligen Bergwerke kümmerte sich lange Zeit niemand. Die zuletzt genutzte Mine liegt heute im Nationalpark Niedere Tatra, was eine mögliche Wiederaufnahme des Abbaus aus umweltrechtlicher Sicht erheblich erschwert. Ebenso umweltbelastend ist aber auch die Verarbeitung von Antimon.
Die heutige globale Gewinnung von Antimon ist mit erheblichen Umweltproblemen verbunden. Meist wird es aus dem Erz Antimonit gewonnen, das nach der mechanischen Aufbereitung in Hochöfen bei Temperaturen von bis zu 1200 Grad Celsius geschmolzen wird. Anschließend folgt die Reinigung. Der gesamte Prozess ist sehr energieintensiv und geht mit hohen Emissionen einher, etwa vom Schwefeldioxid. Zudem gelangen dabei häufig Schwermetalle ins Wasser und in den Boden.
Ähnlich umweltbelastend sind auch der konventionelle Abbau und die Verarbeitung eines weiteren strategisch wichtigen Rohstoffs, des Kupfers. Die Forschenden am Geotechnischen Institut der Slowakischen Akademie der Wissenschaften arbeiten jedoch an einem Verfahren, mit dem sich Antimon und Kupfer deutlich schonender gewinnen lassen sollen. Ihr Projekt trägt den Namen Bio4SB. Mehr dazu erklärt nun Lenka Hagarová.
Dieses Projekt konzentriert sich auf die Gewinnung von Antimon und Kupfer mittels des Bio-Leachings oder Biolaugung. Dabei handelt es sich um einen Prozess, bei dem feste Materialien mit Hilfe extremophiler Bakterien aufgelöst werden. Auf diese Weise lassen sich Erze, verschiedene Konzentrate, Bergbauabfälle oder auch Elektroschrott behandeln. Diese Bakterien sind in der Lage, unter extremen Bedingungen zu leben, etwa bei sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen. In unserem Fall sind es jedoch ein niedriger pH-Wert und eine hohe Metallkonzentration. Ein zentrales Ziel des Projekts ist die Isolierung neuer bakterieller Kulturen, die für diesen Prozess geeignet sind. Gleichzeitig wollen wir das Mikrobiom in der Grube Maria mit Hilfe metagenomischer Analysen charakterisieren. Nicht zuletzt geht es darum, die biologische Laugung von Tetraedrit zu optimieren, um daraus möglichst viel Antimon und Kupfer zu gewinnen.
Das Mineral Tetraedrit spielt in der Arbeit des Forschungsteams der Slowakischen Akademie der Wissenschaften eine zentrale Rolle. In der Slowakei kommt es häufig vor, besonders in der Zips-Gemmer-Erzregion oder in der Umgebung von Banská Štiavnica.
Es handelt sich um ein sulfidisches Mineral, das hohe Konzentrationen von Kupfer, Antimon, aber auch Silber enthält. Da es natürlicherweise auf unserem Gebiet vorkommt, eröffnet sich für uns die Möglichkeit, eigene Ressourcen zu nutzen. Damit stärken wir sowohl die nationale als auch die europäische Rohstoffautonomie und verringern die Abhängigkeit von anderen Ländern, die häufig instabil oder politisch riskant sind.
Der Rohstoff zur Gewinnung von Antimon ist also vorhanden. Entscheidend ist jedoch der Prozess seiner Gewinnung, sodass dieser die Umwelt nicht gefährdet. Genau hier zeigen sich die Vorteile der Biolaugung.
Der entscheidende Vorteil der Biolaugung liegt in ihrer ökologischen Bilanz. Vereinfacht gesagt setzen wir Bakterien statt hoher Temperaturen ein. Das Verfahren ist, was die nötige Infrastruktur betrifft, weniger aufwendig, da dabei relativ einfache Bioreaktoren genutzt werden. Damit lassen sich sowohl einfache als auch komplexe Erze effizient verarbeiten. Außerdem fällt dabei weniger Abfall an als bei der konventionellen Gewinnung von Antimon.
Mit Hilfe von Bakterien kann das Forscherteam bis zu 80% des Kupfers aus dem Erz extrahieren. Bei Antimon ist das Verfahren etwas komplexer, doch die resultierende Lösung erreicht eine Ausbeute von etwa 13%. Lenka Hagarova erwähnte nicht zufällig, dass die Forschenden ihre Untersuchungen auch in der Grube Maria nahe der Stadt Rožňava durchführen. Erste metagenomische Analysen des dortigen Grubenwassers zeigen, dass in den Proben vor allem eisenoxidierende Bakterien dominieren. Diese Mikroorganismen sind in der Lage, die Auflösung sulfidischer Minerale zu beschleunigen.
In groben Zahlen gehört diese Grube zu den mittelgroßen Lagerstätten, vor allem was das Antimon betrifft. Die Kupfervorkommen werden hier auf rund 30.000 Tonnen geschätzt, beim Antimon sind es etwa 10.000 Tonnen. Der Silbergehalt liegt bei ungefähr 300 Gramm pro Tonne geförderten Materials.
Das Forschungsteam am Geotechnischen Institut der Slowakischen Akademie der Wissenschaften konzentriert sich nun auf das Testen bakterieller Stämme, die aus dem Grubenwasser isoliert wurden. Ziel ist es, einen neuen, umweltfreundlicheren Weg zur Gewinnung von Antimon und Kupfer zu entwickeln. Das war unser heutiges Magazin von Radio Slowakei International. Romana Schunderlik war am Mischpult und Jure Pavlovic am Mikrofon. Danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Unsere Adresse: Radio Slowakei International, STVR, Mitna 1, PO Box 55, in 81755 Bratislava, Slowakei. Webseite rsi.sk. E-Mail rsi-german@stvr.sk.
Kaj budzaš sa moje dlani na svitaní, náš úsmev už dlhé roky nie je hraný, vrásky nerátaj. Pre mňa si aj tak naj. Som tvoj muž a ty stále moja žena, len Pán Boh vie, prečo si mi nadelená. Keď si v mojej košeli, viem, deň bude skvelý. Na počasí vtedy vôbec nezáleží, keď kráčame ruka v ruke po nábreží, keď kráčame po snehu v zime, leto si to myslíme. Náš úsmev už dlhé roky nie je hraný, pomáha nám liečiť všetky staré rany. Vrásky nerátam, som rád, že ťa mám. A ty stále moja žena, ja do teba a ty do mňa zalúbená. Keď si v mojej košeli, viem, deň bude skvelý. Na počasí vtedy vôbec nezáleží, keď kráčame ruka v ruke po nábreží, keď kráčame v daždi a po snehu v zime, leto si to myslíme. Na počasí vtedy vôbec nezáleží, keď kráčame ruka v ruke po nábreží,
vôbec nezáleží, keď kráčame ruka v ruke po nábreží, keď kráčame v daždi a po snehu v zime, leto si domyslíme. Na počasí vtedy vôbec nezáleží.